Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die Begrüßung. Es war ja schon fast zu viel der des Lobes. Es hat sich so gelesen wie auf manchem Klappentext gewisser amerikanischer Theologen oder Prediger. Ein bisschen weniger tut es auch, aber vielen Dank. Es hat gut getan. Ihr habt mich ja als Gemeinde über 10 Jahre mit unterstützt in meiner Tätigkeit. Seit 3 Jahren pflege ich so etwas wie einen Ruhestand in Anführungszeichen. Ich bin immer noch in Verbindung mit dem theologischen Schulungsservice und im Auftrag von diesem Schulungsservice unterrichte ich immer noch an der theologischen Fakultät in Zagreb. Bin auch angefragt worden, das noch im nächsten akademischen Jahr wieder zu machen. Ich bin auch noch immer im Dienst von der Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa und darüber so etwas Ähnliches wie ein Assistenzprofessor an der Universität von Südafrika. Das wäre so einfach ein ganz minimer Eindruck. Das Gebäude, in dem die Theologische Fakultät auf dem Campus der Philosophen in Zagreb untergebracht ist, und eine Gruppe von Studenten von mir aus dem letzten Jahr, wir am Abschluss von unserem Kurs noch in einem Café gesessen sind. In 3 Wochen bin ich wieder dort in diesem Gebäude und unterrichte Gemeindelehre. Und das andere eben die Universität von Südafrika mit ihrem Hauptsitz in Pretoria, diesem hübschen, riesigen Campus, darf ich auch 2-mal im Jahr sein. Ich betreue im Moment noch 5 Masterstudenten, die, so Gott und Sie wollen, in den nächsten 4 Jahren alle abschließen werden. Und wenn Sie abschließen, dann sieht das ungefähr so aus. 1-mal im Jahr haben wir von der GBFE eine Konferenz, wo dann alle Absolventen drauf sind. Und wer genau hinschaut, kann mich vielleicht auch noch da drauf entdecken auf diesem Bild. Mir ist noch so ein anderes Kind zugewachsen. Der Theologische Schulungsservice hat mich im vergangenen Herbst für 14 Tage nach Pakistan geschickt. Ich sollte dort so in 2-3 Gemeinden ein paar Vorträge halten und naja, in ein muslimisches Land zu reisen war eine Herausforderung. War auch sehr interessant, ich will darüber nicht allzu viel sagen, aber das, was sich so im Lauf der Zeit daraus ergeben hat. Die Familie, bei der ich zu Gast war, also das wäre ein Eindruck, die haben mich und Claire, meine Tochter, hat mich mit begleitet, übers Wochenende aufs Land mitgenommen. Aufs Land heißt ungefähr von hier bis Lyon fahren. Und dort auf den Dörfern in 2 Gemeinden Gottesdienst halten und auch was erzählen. Also das ist so eine kleine Gemeinde, wie sie da in ihr Gottesdiensthaus, in einem Hof im Dorf und dann die Gemeindeversammlung von klein bis groß, sehr aufmerksam zugehört. Gesang sehr laut, möglichst so laut, dass der Imam, der Nachbar der Moschee auch durch den Lautsprecher gesungen hat, dass das noch, wenn möglich, übertönt wird. So ein Land, das im Index der Christenverfolgung unter den Top 10 agiert, aber auf der anderen Seite können sich Christen auch frei versammeln. Das ist eine. Und die Familie, bei der ich zu Gast war, die leitet eine christliche Primarschule. Und der Unterricht ist in Englisch, drum ist das auch so mit angeschrieben, Christian Cambridge School. Das heißt, der Standard ist ein bisschen höher als an staatlichen Primarschulen. Diese Schule ist in einem, sagen wir es mal vorsichtig, Slum-Gebiet. Das sieht ungefähr so aus, mit halbfertigen Häusern, ärmeren Leuten, Kindern. Ja, und in diese Primarschule gehen für 6 Jahre Kinder und sie müssen ein Schulgeld zahlen. Sehr diszipliniert, wenn man da so als Ausländer in die Klasse kommt, stehen alle auf und stehen stramm. Alle natürlich in Schuluniform. Und das, was uns jetzt auf dem Herzen liegt, was meine Tochter Claire, Marian und ich jetzt gemacht haben. Wir haben einen Verein gegründet, der als Ziel hat, via Patenschaften das Schulgeld für solch ein Kind aufzubringen. Und dem Schulgeld gehört also die Uniform plus die Schulbücher plus noch ein bisschen mehr Geld. Also es ist umgerechnet 100 Euro, 110 Franken im Jahr. Und jetzt wollen wir das mal so versuchen aufzubauen für ein paar dieser Kinder aus den ärmeren Familien via Patenschaften das Schulgeld aufzubringen. Das ist so das neueste und Projekt, das wir haben, das mir sehr am Herzen liegt, fast noch ein bisschen mehr als das Unterrichten. So, das war die erste Einleitung, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt, was mich im Moment noch mit beschäftigt. Kommen wir zur Reformation. Der Andi Dubach hat mich angefragt, ich sollte etwas der Predigt über Vadian machen und Reformation, und dann habe ich so spontan geantwortet, also wenn wir in der Baptistengemeinde etwas über Reformation machen, dann ist viel wichtiger, dass wir etwas über die Täufer reden. Der erste Punkt, schließlich sind wir ja Täufer. Ne? Und ich habe euch im Vorfeld so drei Quizfragen mitgegeben, war ja schön am Anfang die Taufbilder aus der Sitter. Meine erste Frage war, wo haben echt vor 500 Jahren, knapp 500 Jahren, die Täufer in der Sitter getauft? Hat das jemand von euch rausgefunden? Was? Da habt ihr in der Spießeck. Ja, gut. Es ist ein bisschen schwierig. Ich komme nachher gleich mit da drauf, um das ein bisschen genauer zu zeigen. Ich glaube, wir werden die Stelle nicht mehr genau finden, wo sie damals getauft haben. Aber ich sage das nachher ein bisschen. Die zweite Frage war, in welchem Verhältnis stand der Herr Vadian, also nicht der Erfinder der Bratwurst, ne? In welchem Verhältnis stand der Herr Vadian zu den Täufern? Hat das jemand herausgefunden? Auch nicht. Also das kommt auch später. Und insofern kann ich die dritte Frage auch gerade lassen. Was meint ihr, wie viele Leute haben sich da zum Freiluftgottesdienst vor dem Multertor, das ist ungefähr da, versammelt? 50, 100 oder 500? Das stimmt zufällig. Ja, die Reformation in St. Gallen, ein Bild aus dieser Zeit, ein bisschen schwierig zu erkennen, nicht wahr? Ich will euch mal ein bisschen helfen. Also dieser Turm da, das ist St. Laurenzen. Das Kloster, so wie wir es heute kennen, die Anlage wurde 200 Jahre später gebaut, drum sucht ihr die Kathedrale vergeblich. Also das wäre St. Laurenzen, das da wäre das Karlstor. Da dieser Turm da, dieser kleine, das ist St. Wangen und das wäre das Multertor. Da kommt man raus dann auf die Fürstenlandstraße. Wahrscheinlich also ungefähr von der Solitude her versucht zu malen, dieses Bild. Da habt ihr einen kleinen Eindruck, was St. Gallen so vor gut 500 Jahren gewesen ist. Luther hat 1517 in der Nacht auf Allerheiligen, also vom 31. Oktober auf den 1. November, seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt. Das hat man dann später als das Datum für die Reformation genommen und darum feiern wir in diesem Jahr 500 Jahre. Die Reformierten in unserem Land müssten noch 3 Jahre warten. Und ein Wurstessen während der Fastenzeit ist ja nun auch ist nicht ganz so spektakulär wie die 95 Thesen an der Schlosskirche. Und wir Täufer müssten noch ein kleines bisschen weiter warten, bis wir 500 Jahre feiern können. Aber lassen wir es also 1517, 500 Jahre Reformation, das ist schön und darüber kann man auch nachdenken. 1520, also ungefähr, hat Zwingli, das wäre also ja, der Herr da, in Zürich angefangen, evangelisch zu predigen. 1523 kommt dann die Reformation nach St. Gallen. Und hier muss man nun den Herrn Vadian nennen. Das ist also ein Bild, das auf der hübschen Statue am Marktplatz sieht er ähnlich aus. Vadian war der Leiter der Reformation in St. Gallen. Nun muss man aber sagen, Vadian hat genauso wie Zwingli erst Philosophie studiert, war ein Humanist, dann hat er Medizin studiert, war Arzt und war dann Bürgermeister in St. Gallen. Und als Bürgermeister, als staatliche Macht, hat er die Reformation durchgeführt. Wichtig ist nun auf diesem Bild auch noch in der Mitte, von dem gibt es leider kein gemaltes Bild, jedenfalls habe ich es im Internet nicht gefunden, aber diese Plakette an seinem Geburtshaus und Wohnhaus in St. Gallen, der Herr Kessler, Johannes Kessler. Johannes Kessler war circa 2 Jahre lang in Wittenberg bei Luther und hat dort eine ganze Menge mitbekommen. Und dann kommt er zurück nach St. Gallen und fängt in St. Gallen zunächst in seinem Wohnzimmer mit Bibellesungen an. Also ein Hauskreis, man liest die Bibel und diskutiert darüber. Und dann kommen immer mehr Leute dazu. Man muss also in die Zunftstube von den Metzgern gehen. Gut für dich. Und in der Zunftstube macht man weiter, es kommen noch mehr Leute. Dann gibt es ein bisschen Ärger. Das geht doch nicht an, dass ein Nicht-Theologe, nicht mal ein Priester, mit den Leuten die Bibel liest. Was soll man damit anfangen? Unruhe ist recht groß und der Rat der Stadt beschließt, er darf weitermachen, aber in der Lorenzenkirche. Also versammelt man sich anschließend zu diesen Bibelgesprächen in der Lorenzenkirche. Ich muss sagen, wir haben heute Predigt, nicht wahr? Es gibt so einen Mischmasch zwischen kirchenhistorischen Vortrag und Predigt. Und ich versuche es kurz zu machen. Es ist nicht alles historisch exakt, was ich euch heute Morgen sagen kann, weil ich das so zusammenpressen muss. Aber im Wesentlichen stimmt es. Ende 1524 kommt es in dem Kreis um Kessler zu Spannungen und zur Spaltung. Männer, von denen wir den Namen wissen, 3 Männer, Urlimann aus der Stadt St. Gallen, Rüsi aus St. Georgen und ein Hochreutener, haben Kontakt zu den Täufern, die es mittlerweile in Zürich gibt, die sich auch aus einem Hauskreis heraus getrennt haben und die Frage gestellt haben, gibt es nicht eigentlich einen Unterschied zwischen der Christengemeinde und der Ortsbürgergemeinde von Zürich? Offensichtlich können ja nicht alle Zürcher Bürger so gute Menschen sein, dass sie zur Kirche gehören, obwohl sie auf dem Papier natürlich dazugehören. Und diese Forderung von einer Trennung der Christengemeinde von der politischen Gemeinde, das war der Kernpunkt, der erste Kernpunkt der Forderung der Täufer, bevor sie dann über Taufe diskutierten. Jedenfalls also diese 3 Herren aus dem Hauskreis, aus diesem Bibellesekreis um Kessler kommen zu einer anderen Meinung, weil sie Kontakt zu den Täufern in Zürich haben. Einer der Täuferführer, Konrad Gräbel, kommt dann 1525 nach St. Gallen. Jetzt kommt das Verwandtschaftsverhältnis, die Beziehung zwischen den Täufern und Vadian. Vadian, also ein ganz, ganz enger Freund von Zwingli, dem Reformator. Und das andere, was es für ihn, den Vadian, dann sehr schwierig machte, er war verheiratet mit der Schwester von diesem Herrn Gräbel. Ja? Also auf der einen Seite mit dem Zwingli befreundet, aber verheiratet mit dem ärgsten Feind von Zwingli. Das war sicherlich nicht immer leicht in dieser Ehe. Ich kann das nachempfinden, ja, das ist nicht leicht, solche Spannungen auszuhalten. Dieser Konrad Gräbel kommt also 1525 nach St. Gallen, predigt hier, gewinnt die Leute, überzeugt sie und jetzt kommt das wichtige Datum, das ihr euch merken müsstet, am Palmsonntag 1525, das war der 9. April, ziehen circa 500 Leute, das berichtet Kessler in seiner Chronik und die liegt in der Vadianer, in der Bibliothek und kann dort nachgelesen werden. Ziehen circa 500 Leute an die Sitter beim Dorf Brucken. Also wir wissen, irgendwo zwischen der Fürstenlandbrücke, der alten unten im Tal, und irgendwo da, wo die Kehrichtverbrennung ist, irgendwo in dem Teil müsste man eine Wiese finden, wo man sagen kann, da haben 500 Leute Platz. Aber ob die Zither damals genau so geflossen ist, das wissen wir auch nicht. Also sie sind zum Dorf Brucken an die Zither hinausgegangen und dort am Palmsonntag, 9. März, habe ich gesagt, ja? Nein, 9. April. 9. April 1525 hat er dort getauft. Ich hätte bei dem kalten Wasser ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, und dann die Frage zu diesen Freiluftgottesdiensten, die damals stattgefunden haben. Es waren tatsächlich ca. 500 Leute beim Multertor und nochmal so viele beim Spiesertor. Die Gottesdienste der Täufer fanden im Freien statt, weil ihnen der Zutritt zu St. Laurenzen zu Gottesdiensten verwehrt wurde. Und die Zunftstuben waren zu klein für 500 Leute, also konnte man sich nur noch unter freiem Himmel versammeln. Das wäre also die Lösung zu den drei Fragen. Es war also eine ganz große Bewegung in dieser kleinen Stadt St. Gallen. Wie denn da? Ah ja, das war das Datum. Es war eine große Bewegung in dieser kleinen Stadt St. Gallen. Die ganze Stadt wäre fast täuferisch geworden. Es schwappte hinüber A ins Fürstenland, B ins Appenzell. Und nun musste etwas geschehen. Vadian war in Spannung. Zwingli bekam in Zürich Wind davon und in Zürich war Zwingli dabei, die ersten Täufer richtig unterzutauchen. Und nun verfasst Zwingli eine Schrift gegen die Täufer. Und Konrad Grebel verfasst ebenfalls eine Schrift für die Täufer. Und die wurde vor dem Rat der Stadt St. Gallen vorgelesen. Und dann hat man darüber gestritten. Natürlich hat sich der Rat für Zwingli entschieden. Die Schrift von Grebel haben wir heute nicht mehr. Wir haben aber eben die Schrift von Zwingli. Das ist die auf der rechten Seite vom Tauf, vom Wiedertauf und vom Kindertaufen. Auf der anderen Seite habe ich eine andere Schrift von einem Täufer, die erhalten geblieben ist. Balthasar Hubmeier war Täuferführer in Waldshut und dort war die ganze Stadt täuferisch. Er hat also auch solch eine Taufschrift verfasst von dem christlichen Tauf der Gläubigen. Und dann mit seinem Leitspruch unten drunter, den er an jede Schrift angehängt hat, die Wahrheit ist untödlich. Also Zwingli greift mit seiner Taufschrift, die er ausdrücklich St. Gallen gewidmet hat, ein. Diese Schrift nun wird in St. Laurenzen verlesen. Und während dieser Lesung kommt es in der Kirche zu einem kleineren Tumult. Die Täufer unterbrechen nämlich die Lesung dieser Schrift von Zwingli. Die einen berichten, die Täufer hätten von der Galerie herunter geschrien, zu dem, der diese Schrift vorzulesen hatte, er lese uns Gottes und nicht Zwinglis Wort. Eine andere Lesart sagt, Uolimann hätte mit dem, der vorzulesen hatte, ein Streitgespräch angefangen. Und als die Täufer dann wegen Unruhe aus der Kirche herausgeworfen wurden, hätte dann Uolimann nachgerufen, dann behaltet ihr halt Zwinglis Wort, wir haben Gottes Wort. Nun, was genau historisch fest war, weiß ich nicht. Das kann man aus den Quellen nicht mehr richtig rekonstruieren. Aber das hat dann das Thema für den heutigen Gottesdienst abgegeben. Gottes Wort und nicht Menschenwort. Das Ende der Geschichte, nur noch ganz knapp in zwei Sätzen gesagt. In Zürich wurden Täufer ertränkt, an anderen Orten verbrannt. Vadian, vielleicht weil er eben mit den Täufern verschwägert war, mit dem Gräbel, war ein bisschen humaner. Er nahm einfach den Täufern ihren gesamten Besitz, Haus, Bett, Kleidung, alles weg und sagte, da ist das Tor, da geht es aus der Stadt raus und ihr kommt nicht wieder. Und nachdem er das dreimal gemacht hat, war er das Problem der Täufer los. Nicht ganz, es gibt immer noch eine Baptistengemeinde. Also warten wir noch 8 Jahre, nicht wahr? Und dann in der Osterzeit in 8 Jahren machen wir hier ein großes Fest. 500 Jahre Täufer St. Gallen. Wäre noch ein Projekt wert. Erlese uns Gottes und nicht der Menschenwort. Die Reformation, jetzt kommen wir zum Predigtteil, ja? Die Reformation hat 4 Sätze als Grundlage für Kirche und Theologie aufgestellt, die alle mit einem ganz kräftigen Allein beginnen. Auf Lateinisch sola, beziehungsweise beim einen solus. Diese 4 knappen Sätze heißen allein aus Glaube, allein aus Gnade, allein aus der Schrift und allein Christus. Konzentrieren wir uns also heute gerade von diesem Leitwort her auf das allein die Schrift. Und ich denke, das sorgt auch schon für genügend Aufregung. Doch zunächst 3 Bibelverse, in denen für mich die Schrift sehr wichtig ist. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Paulus bekennt also den Thessalonichern, und das ist der älteste Brief, den er verfasst hat, ihr habt meine Predigt nicht als ein paar kluge menschliche Gedanken aufgenommen, sondern als Wort des lebendigen Gottes. Das ist für mich auch immer eine Grundentscheidungsfrage, wenn ich in einen Gottesdienst gehe. Ich will Gottes Wort hören. Ich will in dem, was der Pastor, der Prediger da vorne sagt, Gottes Stimme hören. Darum komme ich und ich will es nicht irgendwie theologisch auseinandernehmen. Das zweite ist ein Wort, das ich schon im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt habe. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes gibt mir also immer und immer wieder die Richtung vor. In meinem Leben, das seit vielen, vielen Jahren. Und es ist immer wieder Orientierung. Merkt ihr, das erste Wort ging an eine ganze Gemeinde. Ihr habt alle miteinander das als Gottes Wort aufgenommen. Hier ist es ganz persönlich auf mich als einzelnen Glaubenden bezogen. Und das dritte aus dem Hebräerbrief sagt dann ganz allgemein, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes, also wenn es zu mir kommt, bewirkt etwas in mir, bewirkt eine Entscheidung. Wenn wir also vom Wort Gottes reden, dann denken wir natürlich zuallererst an die Bibel. Das ist das geoffenbarte, geschriebene Wort Gottes. Und es spricht zu uns auch heute. Und genau darauf kommt es an, dass Gottes Wort zu uns spricht. Dass Gott zu uns spricht. Wenn dieses Wort eben nicht zu uns sprechen würde, nicht unser Herz berühren würde, nicht uns immer wieder irgendwie verändert und in Bewegung setzt, wenn dieses Wort uns nicht trösten würde, ermutigen würde oder auch manchmal schmerzhaft korrigieren, dann würde es schlicht und einfach Menschenwort bleiben. Wenn Gottes Wort Licht geben soll, dann muss es zu uns reden, und wir müssen hören. Aber wie unterscheiden wir denn Gottes Wort von menschlichem Wort? Darüber hat man ja schon im Alten Testament gestritten. Als 2 Propheten vor dem König Ahab auftraten, da fragt der eine den anderen, Nun sag mir doch, wie sollte denn das Wort Gottes von mir zu dir gewandert sein? Dass du jetzt behauptest, du hättest das Wort Gottes und nicht ich. Wie unterscheiden wir Gottes Wort vom menschlichen Wort? Denken wir ganz kurz zurück an die Reformationszeit. Da ist dieser erste Ansturm in St. Gallen. Menschen, die keine Theologen sind, die studieren und diskutieren die Bibel im Haus Kessler. Das geht doch nicht. Dann die Reformatoren auf der einen Seite und die Täufer auf der anderen Seite, die beide für sich in Anspruch nehmen, wir haben Wort Gottes. Die Täufer belegen aus der Bibel, dass die Kindertaufe keine Taufe ist. Dass dazu ein paar andere Dinge gehören. Und ursprünglich waren sowohl Zwingli wie auch Luther sehr skeptisch gegenüber der Kindertaufe. Aber als die Täufer jetzt kommen mit ihren Gedanken einer Trennung von Kirche und Staat, das war revolutionär, das verunsicherte alle, da sind dann die großen Reformatoren wieder auf die Kindertaufe zurückgefallen. Aber da nun die Täufer die Bibel benutzten, brauchten sie ja auch irgendwelche Bibelverse. Zwingli greift auf Kolosser 2, 11 und 12 zurück. Da wird neben der Taufe die Beschneidung erwähnt. Und er sagt, so wie für die Juden die Beschneidung das Zeichen war, dass sie zum Volk Gottes gehören, ist es bei uns die Taufe. Und so wie die Juden ein Kind am achten Tag beschnitten haben, taufen wir am achten Tag. Punkt aus, Ende der Diskussion. Sein äußeres Zeichen, den Täufern geht es doch eigentlich wirklich nicht um die Taufe. Die wollen Revolution. Er hatte da einiges schon richtig gesehen, aber ob man diese Analogie Beschneidung, Taufe so durchziehen kann, wie er das damals machte, lassen wir die Theologen weiter darüber reden. Beide haben mit der Bibel argumentiert. Wie konnten dann die Täufer wirklich für sich in Anspruch nehmen, wir haben das Wort Gottes? Und wie machen wir das heute? Wie reden wir mit Zeugen Jehovas über die Göttlichkeit von Jesus, die uns aus der Bibel genau das Gegenteil beweisen wollen? Wie reden wir mit Adventisten über die Sabbatfrage, wo doch Paulus im 1. Korinther 16 schon ganz klar sagt, wenn ihr am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, zusammenkommt? Wie reden wir mit Vertretern der Hauskirchenbewegung? Die finden, wir sind viel zu viel Institution. Wie reden wir über unser Selbstverständnis aufgrund der Bibel? Paulus hat an dieser Stelle dem Timotheus geraten, lass dich nicht auf solche Spitzfindigkeiten ein. Das bringt nichts. Geh all diesen vermeintlich klugen Dingen aus dem Weg und bleibe beim reinen Wort Gottes. Und dann ist da noch der Rat von Martin Luther, den ich auch sehr gut finde. Alles, was Christum treibet, also alles, was den Glauben an Christus stärkt und fördert, das ist Gottes Wort. Und was das nicht tut, ist irgendwie daneben. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich am Anfang meines Dienstes in Kroatien mit einem Pastor hatte. Ich habe ihn besucht, um mich vorzustellen, ihm zu sagen, was ich eigentlich tun will, wozu ich mich berufen fühle. Und dann meinte er so sehr, sehr zurückhaltend, also bevor wir über Zusammenarbeit überhaupt reden, müssten wir doch eigentlich ein paar dogmatische Fragen gründlich klären. Ich habe geahnt, was da so kommen könnte. Und deshalb habe ich recht schnell geantwortet, ach, weißt du, das ist doch eigentlich nicht die Hauptsache. Es ist doch unsere Aufgabe, deine und meine, dass wir die Leute in der Gemeinde dazu bringen, dass sie Jesus mehr und besser lieben. dass wir ihnen Christus vor Augen malen. Und alles andere hat Zeit. Natürlich habe ich damit eine Diskussion abgebrochen, aber wenn immer wir zwei uns begegnen, wir verstehen uns. Die Hauptsache ist, dass wir miteinander lernen, Christus mehr zu lieben. Und wo das passiert, da ist Gott am Werk. Und da ist also auch Gottes Wort am Werk. Was stärkt, was fördert den Glauben an Jesus? Sicherlich deine eigene, ganz persönliche Frömmigkeit. Bibel lesen, beten, handeln. Das heißt, das, was ich beim Bibellesen und beim Beten erkannt habe, in mein tägliches Leben umzusetzen. Und das führt dann unweigerlich in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Man kann Jesus nicht alleine nachfolgen. Jünger Jesu sein heißt aktiv und verbindlich in einer Gemeinde leben. Anders geht es nicht. Wir glauben aufgrund der Schrift, dass Jesus seine Gemeinde baut, dass er seine Gemeinde sammelt. Wir glauben auch aufgrund der Schrift, dass er uns in diese Welt gesandt hat, um ihn und seine Herrschaft, seine Auferstehung zu verkündigen. Sonntag nach Ostern, wenn ihr die Osterberichte noch einmal aufschlagt, es steht in jedem Osterbericht, geht und verkündigt, Jesus ist auferstanden. Also eine Gemeinde, die den auferstandenen Jesus nicht mehr verkündigt, kann keine christliche Gemeinde sein. Das ist unser Auftrag von Anfang an, den wir nicht uns selbst gestellt haben, sondern der uns vom Himmel gestellt ist. Gottes Wort und nicht der Menschenwort. Die Reformation hat Menschen damals vor 500 Jahren dazu gebracht, die Bibel zu lesen. Und dabei haben sie entdeckt, dass einiges von dem, was sie taten, eben nicht mit der Bibel im Einklang stand. Und auch manches nicht, was die Kirche lehrte. Es hat die Menschen aber auch dazu gebracht, ihre Anführer selbst an diesem Wort der Schrift zu messen und hat damit auch eine große Verantwortung in die Gemeinde selbst hineingelegt. Und das ist ein Erbe, das wir Freikirchen auch mit hochhalten. Die letzte und höchste Autorität ist die örtliche Versammlung der Gläubigen. Kein Theologieprofessor, kein Bundesrat, baptistischer Bundesrat. Ja? Sondern wir als örtliche Gemeinde. Zwingli hatte sehr wohl erkannt, dass es den Täufern um sehr viel mehr ging als nur die Taufe. Aber das, was sie aufgrund der Schrift verlangten, war eben damals sehr gefährlich. Das hat damals die staatliche Ordnung erschüttert. Und die Täufer haben mit ihrer Sammlung der Gläubigen die Einheit von Staat und Kirche zerbrochen. Das ging damals schlicht und einfach zu weit. Und so haben wir bis heute ein Staats- und Landeskirchentum, ein Volkskirchentum nicht überwunden. Und so nennt sich eben auch heute noch die Mehrheit in unserem Land Christen, aber die innere Verbundenheit zu den Inhalten dieses Glaubens fehlt oder ist sehr, sehr lose. Und die Täufer sagten, es gibt eine Trennung zwischen der Gemeinde und der Welt. Es gibt diese Trennung auch, wenn wir die Gemeinde Jesu in dieser Welt, bevor Christus wiederkommt, nie rein darstellen können. Wir werden immer unvollkommen bleiben, mit Mängeln behaftet. Zwingli erkannte, worum es den Täufern ging und dass sie eigentlich recht hatten, aber er konnte nicht mit ihnen gehen. Also musste er andere Argumente bringen. Und die Täufer auf der anderen Seite wussten, dass diese Argumente eigentlich nicht hielten. Und darum forderten sie, bitte, Gottes Wort und nicht der Menschenwort. Aber leider sah sich die Obrigkeit mit ihrem Einfluss auf die Menschen in Gefahr und wollte auch in St. Gallen den Täufern nicht folgen. Also blieb den Täufern leider nur die Verfolgung. Worum geht es uns heute? Worum geht es uns, wenn wir immer noch sagen, wir wollen allein an der Schrift uns orientieren, allein an Christus festhalten? Worum geht es, wenn wir Jesus nachfolgen? Unser Auftrag ist es, die Auferstehung Jesu zu verkündigen und damit den Anbruch von seinem Reich, seiner Herrschaft mitten in dieser Welt. Wie leben wir das? Wie leben wir das in unserer heutigen Gesellschaft? Mit den kirchlich uninteressierten Kollegen und Nachbarn? Mit den muslimischen Mitbürgern? Mit denen, die eine andere politische Meinung haben? Seit Ostern gilt, Jesus Christus ist Herr der Menschen, aller Menschen, auch jener. An Jesus festhalten, am Wort der Schrift festhalten, heißt ihn bekennen, Zeuge sein mit unserem ganzen Leben. Erlese uns Gottes und nicht der Menschen Wort. Es ist eine Aufforderung für uns heute, wieder intensiv die Bibel zu lesen, sie miteinander zu lesen und zu studieren. Und vielleicht müssten wir dazu unser Gemeindeprogramm mal wieder ein bisschen ändern. Kann sein. Und dann sind wir aufgefordert zum Gebet, damit dieses Wort in uns lebendig bleibt. Schließlich sind wir aufgefordert, in die Mission Gottes einzutreten, Menschen in sein Reich einzuladen. Und wir sind eingeladen, ihm, dem Christus, dem lebendigen Wort Gottes, nachzufolgen. Gottes Wort ist lebendig, es redet, es berührt uns, es verändert uns. Jesus ist das Wort Gottes, wie es Johannes bekennt.